Hallo und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Fangen wir wieder an mit einem kurzen Feedback und Rückblicksteil.
Genau, was so, ist so als Konstante vor an jeder Folge.
Was ist so passiert seit letztem Mal? Erstmal eine super Nachricht.
Die beste von allen. Nachdem ja in der letzten Folge wir traurig feststellen mussten, dass eine unserer Technikkisten vom 34C3 leider nicht mehr auffindbar war, hat sie sich nun doch wiedergefunden in München.
Genau, und das hatte sich tatsächlich noch am selben Abend, glaube ich, der Aufnahme jemand gemeldet, dass es halt im UCCC angelandet war, die Kiste. Und die hat dann auch heil den Weg zu uns zurückgefunden, konnten seitdem unser NOC auch schon ein bisschen verschönern mit der Kunst, die wir mitgenommen haben vom Kongress. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Leute, die da die Augen offen gehalten haben und dafür gesorgt haben, dass das alles sicher nach Hause gefunden hat. Auf die Chaos-Community ist doch Verlass. Genau, das dazu. Dann gab es per Twitter auch ein bisschen Feedback. Kilian hat uns darauf hingewiesen, dass das Eduroam inzwischen bei weitem nicht mehr nur ein europäisches Projekt ist, sondern inzwischen auch quasi nahezu weltweit verfügbar ist an akademischen Einrichtungen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Bin jetzt auch nicht so viel außerhalb Europas unterwegs.
Das ist allerdings wahr.
Genau. Ich hatte mich damit mal ein bisschen beschäftigt, da ich mal vor Urzeiten auf einer Fachschaftstagung haben wir tatsächlich mal ein kurzes Schriftstück verfasst zu Eduroam. Deshalb dachte ich eigentlich, dass ich da noch ganz gut im Stoff stünde, aber auch das entwickelt sich immer weiter. Schön zu sehen. Wenn sich jetzt noch alle an die Statuten halten würden, die da so festgeschrieben sind eigentlich für dieses Netzwerk, was
zum Beispiel
Port-Filtering und sowas angeht, okay. Solche Sachen, eigentlich steht da drin, dass es ein relativ freies Netz zu sein hat und nicht mit irgendwelchen dämlichen paranoiden Firewall-Regeln belegt zu sein hat. Halten sich nicht alle so dran, ist immer mal wieder Stein des Anstoßes, aber natürlich schön, wenn man auch sonst sieht, dass das Projekt wächst.
Oh, und sogar habe ich jetzt direkt ja aus erster Hand gelernt, dass sogar in großen europäischen Forschungszentren Eduroam verfügbar ist, was auch vorteilhaft ist für Menschen, Studenten, die sich weiterbilden wollten.
Genau, also ist ja wirklich bei weitem nicht nur an Universitäten zu finden. Genau, dann wurden wir geplackt im benachbarten Podcast, auch hier aus Dresden, akronymisierbar. Die haben uns kurz erwähnt, wir haben mal so einen Rundumabschlag gemacht, was es so an Dresdner Podcasts gab. Sehr interessant, war ich auch überrascht, dass doch...
Dass wir schon so viel Reichweite haben, dass wir bekannt geworden sind.
Ja, das hat mich natürlich auch gefreut. Aber auch wie viel Vielfalt es da schon allein in Dresden gibt, hatte ich jetzt nicht so als Hub im Blick. Man denkt, sowas kommt irgendwie immer nur aus Berlin oder so. Aber gibt es auch hier ein paar Projekte. Ja, vielen Dank. Da wurde auch kurz erwähnt, dass sie auf jeden Fall mal interessieren würde, wie so der Ablauf ist, wie wir ein neues Wohnheim in unser Netz aufnehmen und da vielleicht auch dann das WLAN ausrollen. Da hoffe ich mal, dass wir da vielleicht irgendwann mal ein Special zu machen können. Wir sind ja jetzt auch gerade wieder im Prozess. Die Gret-Paluca-Straße haben wir jetzt quasi gerade hinter uns erfolgreich übernommen. Für dieses Jahr stehen noch die Gutz-Kurstraße und Reichenbachstraße auf dem Plan. Vielleicht, das werden wir auf jeden Fall begleiten und vielleicht auch mal ein Special dazu machen.
Genau, mit wir den haben halt Leuten, auch schon überlegt, wer da so am meisten die vorwärtstreibende Kraft von unseren Menschen ist.
Genau.
Und dass man dann so ein bisschen reminisziert über, wie so zum Beispiel die Gret-Paluca-Straße ans Netz genommen wurde und wie das jetzt vielleicht für das neue Wohnheim läuft.
Genau, was gut lief, was schlecht lief, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Genau, das noch dazu. Laura und ich sind interviewt worden. Man findet uns jetzt im Internet, zur Abwechslung. Genau, und zwar hat der das Campus Rauschen uns interviewt. Das ist ein Dresdner studentisches Journalismusprojekt, was sich halt so ein bisschen dem studentischen Leben und dem Geschehen auf dem Campus widmet. Campusrauschen.de findet man den Artikel über uns. Wir haben so ein bisschen was erzählt über unsere Geschichte, Gegenwart und Zukunft, um es mal ganz grob zu fassen. Aber es geht auch an ein paar Stellen auch ein bisschen mehr ins Detail, was das Traffic Limit angeht und solche Sachen. Vielen Dank.
Es war auch sehr interessant, mal so eine Erfahrung zu machen, selber interviewt zu werden.
Ja.
Und dann so mal den Standpunkt zu wechseln, wie sich das dann so anfühlt.
Und auch vielen Dank noch an den Fotografen Amak, der uns sehr gekonnt in Szene gesetzt hat, muss ich sagen.
Der es geschafft hat, die kleinen, engen Serverräume daraus noch ein schönes Bild zu produzieren.
Ja, ist auch schön, wenn man so IT-Themen mal anders dargestellt sieht, als mit Sturmhaube vorm Laptop in abgedunkelten Räumen.
Das stimmt.
Es geht, man muss nur wollen. Genau, das war so, glaube ich, so ein bisschen Presseschau und Review.
Dann die weitere fantastische Neuigkeiten außer der wieder aufgetauchten Kiste. Unser Uplink wird wahrscheinlich in nächster Zeit, sehr zeitnah, vergrößert.
Also wie zeitnah es wird, wage ich noch nicht zu sagen, aber wir haben
zeitnäher, als man vorher erwarten konnte.
Genau, wir haben eine frohstimmende E-Mail bekommen vom Rechenzentrum, dass wir demnächst über 10 Gigabit pro Sekunde angeschlossen werden können ans restliche Campusnetz. Das ist auf jeden Fall ein toller Schritt nach vorne, weil wir dann auch, dass sich noch ein paar mehr interessante Technologien dranhängen, da ist dann auf jeden Fall noch mehr möglich.
Und dann auch sowas wie, dass Spitzenauslastungen ein bisschen besser verteilt werden, oder?
Genau. Also aktuell gibt es da auf jeden Fall noch keine Probleme, aber dadurch, dass wir auch weitere Wohnheime dazukommen, müssen wir da natürlich immer einen Blick drauf haben, dass es sich auch nicht ändert. Wir wollen natürlich, dass die Leute ihren Gigabit-Anschluss am Zimmer auch ausnutzen können, wenn dann mal Bedarf besteht. Und gerade so bei Forschungsdaten oder so sind da ja auch durchaus mal größere Datenmengen zu holen. Genau, das werden wir dann sicherlich noch berichten, wenn es soweit ist. Genau. Ja, noch eine große Sache, die uns durchaus im Atem gehalten hat, so ein bisschen. Wir haben es ja mehrmals angeschnitten, aber nie so richtig vertieft drauf eingegangen. Und zwar, dass wir halt unseren Mitgliedsbeitrag angepasst haben auf 5 € pro Monat. Die Kommunikation dazu lief halt so, wie das bei uns üblich ist, relativ gestaffelt. Naja, wie man es nimmt. Weil uns das ja auch bei uns durch mehrere Instanzen geht. Die Vollversammlung beschließt dann, hat es dann beschlossen und jetzt kam nochmal die große Ankündigung, dass doch bitte auch alle dran denken mögen, dann ihre Überweisungen anzupassen, ihre Daueraufträge etc. pp. Und nochmal in ihren Account zu gucken, ob das alles so passt, damit man dann nicht irgendwie böses Erwachen hat und plötzlich gesperrt wird an irgendeinem 14. des Monats, weil das Geld irgendwie nicht mehr reicht. Das haben wir nochmal auf diversen Kanälen verbreitet, was wir halt alles so bespielen, unsere Website, Twitter sind wir zu finden, auf Facebook haben wir auch eine Präsenz, um da einfach den Kontakt zu halten zu den Studenten. Viel passiert da auch in so
Wohnheimsgruppen.
Wohnheimsgruppen, genau, wo sich die Leute halt relativ lokal zusammenfinden und halt irgendwie Informationen austauschen, irgendwie altes Zeug verkaufen, wenn sie ausziehen. Solche Sachen und darüber erreichen wir natürlich auch ganz gut die Leute.
Und eben in unserem letzten Facebook-Post zu diesem Thema gab es relativ viel Feedback und Rücklauf. Und darum haben wir uns gedacht, nehmen wir uns diesem aktuellen Thema mal an und gehen da vielleicht ein bisschen genauer drauf ein. Und haben ein Mitglied angesprochen, das sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der Leo. Und der war bereit, mit uns ein paar Fragen zu diskutieren und uns Hinweise zu geben, wie wir vielleicht in Zukunft unseren Umgang mit unseren Mitgliedern verbessern können.
Genau, und genau, es ging viel um Kommunikation und was wir vielleicht auch noch besser machen können, sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben das Gespräch früher heute am Tag aufgezeichnet und das hört ihr jetzt. Leo, magst du dich noch mal kurz vorstellen?
Ja, klar, gern. Das ist kein Problem. Also, ich bin Bewohner des Wohnheims U5, also ist ja klar, ist in der AGDSN und bin Wirtschaftsingenieur im 9. Diplomsemester.
Okay, du bist, wenn du da wohnst, bist du ja Mitglied bei uns. Wie lange bist du da schon?
Also durch ein Auslandssemester geteilt, aber insgesamt bin ich 4 Jahre Mitglied schon, ja.
Okay, also hast du schon quasi eine ganze Weile mehr oder weniger miterlebt, wie wir arbeiten, was wir so machen. Bist du auf jeden Fall nicht ganz neu. Vorab, hast du dich schon mal im Vornherein irgendwie also damals, als du eingezogen bist, weiß ich auf jeden Fall, gab es ja auch noch richtig die lokale Sektion Wunschstraße der AGDSN. Bist du da mal irgendwie in Kontakt geraten oder war das mehr so auf die Sprechstunden beschränkt?
Es war wirklich auf die Sprechstunden, MAC-Adressen einstellen. Die Klassiker, die, denke ich, jeder im Wohnheim so ab und zu mal braucht. Neuen Router funktioniert nicht oder dies und das.
Genau, also unsere Sprechstunden sind da ja, glaube ich, nach wie vor der Hauptkontaktpunkt, wo die Leute uns auch noch sehen, weshalb wir auch manchmal nicht so genau wissen, ob es überhaupt so gut ist, wenn wir alle Funktionalitäten und so, die wir anbieten, alle irgendwie digital anbieten und die Leute uns gar nicht mehr zu sehen bekommen, weil es natürlich die Gelegenheit dann einschränkt.
Aber ich denke da, das Bild, was zumindest in den Sprechstunden entsteht, von meiner Seite aus, und das habe ich auch oft gesehen jetzt, wie andere Mitbewohner, sage ich mal, interagieren, das passt wirklich, also auch wenn man mal Austauschstudenten hat, das schnell gelöst und auch wenn man jetzt außerhalb der Sprechstunden mal eine Mail schreibt, das geht ja auch, das wissen ja auch nicht so viele, die fragen dann in den Gruppen, in Facebook-Gruppen immer, funktioniert eigentlich top und da muss ich sagen, das habe ich auch schon immer mehrfach gesagt, das klappt wirklich meiner Meinung nach super und ja.
Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass zumindest unsere Response-Time halbwegs okay ist.
Ja, das ist mir auch immer ein Anliegen, dass wir halt dicht am Studenten sind. Ist halt einer der großen Vorteile dadurch, dass wir ehrenamtlich arbeiten, merkt man halt, dass die Leute, auch unsere Ehrenamtler, halt eine andere Motivation haben, in das Ganze reinzugehen. Ich meine, niemand guckt in seine Arbeitsmails irgendwie Samstagnacht. Ist bei uns durchaus nicht unüblich, dass um die Zeit die meisten Tickets beantwortet werden, dann per Mail. Genau. Noch eine Frage, wenn es okay ist. Bist du irgendwie involviert in einer studentischen Selbstverwaltung oder sonst wie irgendwie ehrenamtlich tätig? Dass du da schon Erfahrungen hast?
Also da bin ich, keiner involviert und auch nie involviert gewesen
beim Studium. Okay, ist ja, gibt ja genug Sachen, die man machen kann. Okay, ich wollte es nur mal so abchecken, weil wir halt uns ja auch mal in diesem bisschen speziellen finanziellen, rechtlichen Gefüge bewegen in der studentischen Selbstverwaltung mit sächsischem Hochschulfreiheitsgesetz, der Studentenschaft, Stura, was ja schon so ein Konstrukt ist, was vielen Studenten nicht mehr so richtig aufgeht, wie das da läuft und warum Dinge passieren. Habe ich letztens auch wieder größere Diskussionen gesehen auf Jodel zum Beispiel, warum der Stura für das und das Geld ausgibt und so, ist da auch immer wieder Anknüpfpunkt natürlich. Deshalb hat es mich einfach mal interessiert. Genau, und du hattest dich damals, so lange ist es noch nicht her, aber als wir dann die Beitragsanpassung so groß publik gemacht haben, dann auch mal damit beschäftigt und hattest jetzt noch ein paar konkrete Fragen quasi dazu.
Genau, also ich habe mich damit auch beschäftigt und muss sagen, habe ja auch schon gesagt, dass ich den Kontakt zur AGDSN schon hatte, zumindest im Service-Bereich und da eigentlich immer positiv überrascht war und auch persönlich mit einer Beitragserhöhung gerechnet habe, weil es einfach, alles wird immer ein bisschen teurer, es ist schon die Inflation, tut da seine Dinge, aber eben mit den 40-42%, das war dann ganz schön ein Stück auf einmal und dann fragt man sich natürlich, warum. Und da entstehen dann halt mehrere Fragen einfach auch an der Stelle, ja.
Genau, für unsere restlichen Hörer, um das ein bisschen einzuordnen, also wir haben bisher 3,50 Euro pro Monat genommen, war der Mitgliedsbeitrag, der wurde jetzt erhöht auf 5 Euro pro Monat. Das sind genau, wie du schon gesagt hast, 42% Steigerung, was natürlich prozentual enorm ist irgendwo. Keine Frage. Um das mal ein bisschen einzuordnen, es gibt andere große Studentennetze in Deutschland, zum Beispiel das Stuttgarter Studentennetz, mit dem wir sehr guten Kontakt haben, die nehmen 7 € im Monat. Also es bewegt sich überall so in so einem Rahmen, schwankt immer ein bisschen. Genau, nur das mal so ein bisschen zur Einordnung an der Stelle.
Der Beitrag blieb auch über die letzten 10 Jahre oder so relativ konstant. Ist sogar in manchen Sektionen, wie zum Beispiel der Wundstraße, irgendwie vor 2, 3 Jahren nochmal gesunken durch die Abschaffung der, was war's?
Anschlussgebühr. Das ist halt nicht so richtig transparent nachzuvollziehen an der Stelle natürlich, weil da das ganze Beitragsmodell grundlegend geändert wurde. Aber es hatte ja auch, Sebastian hat ja auch versucht, das darzulegen auf der Vollversammlung, wieso der inflationsbereinigte Anteil sich so verhalten hat über die letzten Jahre. Hast du den Graphen mal gesehen?
Den habe ich gesehen,
genau.
Im Protokoll.
Genau, und das ist halt, genau, das war natürlich eine der großen Komponenten, die da jetzt auch reingeflossen sind. Wozu hattest du jetzt noch so konkrete Fragen?
Also ich muss sagen, ich habe mir das Protokoll angeschaut und in dem Protokoll werden ja auch die verschiedenen Wortmeldungen auf der Hauptversammlung eben dargestellt und dann auch noch verschiedene Bilanzen, die fürs kommende Jahr, sag ich mal so, verabschiedet werden sollen, geplante Ausgaben und dann eben auch die verschiedenen Statistiken zur Inflationsbereinigung, eine kleine Vorstellung der Erhöhung des Beitrags. Und ich habe mir das eben angesehen und habe dann natürlich für mich überlegt, jetzt, das wurde natürlich, soweit ich das verstanden habe, vor allem mit einer erhöhten, die Beitragserhöhung wurde begründet damit, dass es einen WLAN-Ausbau geben soll, Stück für Stück in den Wohnheimen, angefangen in der Kret-Palucka-Straße, soweit
genau,
ich mich.
Genau, das ist jetzt das, wo es baulich einfach am ehesten geht.
Genau, das wird ja gerade auch renoviert oder ist gerade renoviert worden und da ist natürlich sinnvoll, da nachzurüsten, wenn eben da Zeit ist, aber dann kommt man natürlich auch zur Frage, wie lief es bis jetzt, bisher? Und bisher lief es natürlich über die Router, die eben dann auch konfiguriert werden mussten bei euch. Und da habt ihr den Standardrouter von TP-Link, glaube ich mal, ist so der, den die meisten Studenten haben. Der kostet, glaube ich, 20 €. Und wenn man dann jetzt natürlich aus der Wirtschaftsfakultät kommt, dann guckt man natürlich erstmal auf die Zahlen und fragt sich dann immer 3,50 €. Okay, das ist dann, sage ich mal, in 10, 12 Monaten bist du dann bei einem Mehrbetrag auch wieder, hast du den Router wieder drinne. Und dann habe ich mir überlegt, wie viele meiner Freunde, die ich jetzt kenne, die im Wohnheim wohnen, sind wie lange im Wohnheim? Und dann natürlich ist mir klar geworden, dass die meisten über ein Jahr dort sind. Und da bin ich eben wirklich zur Frage gekommen, warum so viel Geld für WLAN ausgeben, wenn eben doch die Selbstanschaffung für den Studenten erstmal zumindest für mich gefühlt günstiger ist, in der einfachen Milchmädchenrechnung natürlich, ja.
Das hat verschiedene Gründe. Natürlich einerseits hat es den Vorteil, dass es quasi dem Bewohner, dem Studenten den Aufwand abnimmt, sich selbst einen Router zu besorgen zu müssen, eventuell das Risiko, das selbst konfigurieren zu müssen. Da kann ja auch irgendwas passieren. Außerdem, wenn es viele einzelne Router gibt, interferieren die vielleicht miteinander. Dadurch wird das Netz schlechter für den einzelnen Nutzer und so weiter.
Ja, das waren jetzt erstmal so, also ich würde da gerne ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Also genau, also es gibt natürlich so die, also es hatte jetzt ein paar verschiedene Aspekte. Es gibt natürlich so einmal die harte wirtschaftliche Sicht, mit der man so rangehen kann. Da ist es halt, gibt es halt verschiedene Faktoren, die halt schlecht zu beziffern sind. Sowas wie, was ist mit dem Aufwand, den Studenten treiben müssen, um dieses Gerät irgendwie erstmal zu beschaffen. Ganz oft habe ich das halt an den Anmeldetagen, wo ja wirklich bis zu hunderte Studenten bei uns durchs Büro rauschen, dass sie dann halt zum Teil bis weit vor die Stadt fahren müssen, weil die Geräte ausverkauft sind. Dann fahren die irgendwie mit der ganzen Familie im Geschlepp kreuz und quer durch die Stadt. Worauf die natürlich am Anzugstag eigentlich auch keinen Bock haben. Das sind so halt so Sachen, die wir halt sehen und erleben. Dann geht das halt weiter in unseren Sprechstunden. Ganz oft haben wir halt das sehr frustrierende Erlebnis für alle Beteiligten, dass Leute dann natürlich versuchen, auch die 20 € noch zu sparen und halt irgendwas vom Dachboden mitbringen. was dann sehr viel deren Zeit frisst und unsere Zeit in Anspruch nimmt, weil wir den natürlich auch nicht einfach abbügeln wollen und wegschicken, sondern wir gucken uns das Gerät dann oft doch nochmal an, ob wir die nötigen Einstellungen dafür finden in der Firmware, ist aber oft nicht so. Das sind alles so Sachen, die natürlich schwer zu beziffern ist. Technische Aspekte ist einfach, wenn es jeder Student machen würde, würde es höchstwahrscheinlich einfach überhaupt nicht mehr funktionieren, weil Frequenzraum nun mal knapp ist. Gerade diese günstigen Geräte können halt auch nur das 2,4 Gigahertz Band benutzen. Können wir auch sonst technisch nochmal drauf eingehen, aber glaube ich, reicht jetzt erstmal so zu sagen, es ist halt nur ein Teil der verfügbaren Frequenzräume, die es da so gibt. Und wenn ich das halt sehe, die sind schon jetzt sehr voll und das hat noch lange nicht jeder Student so ein Gerät, was wir auch sehen in unseren, also ich gucke mir das manchmal so ein bisschen an, fassen das natürlich nicht direkt, weil wir natürlich niemanden zwingen, irgendwie sein Gerät genau zu registrieren oder so bei uns mit einem genauen Modell, aber man kann das ja anhand der MAC-Adressen, die wir kennen und so, kann man da schon relativ viel sehen und das ist bis jetzt halt sowas, bewegt sich so bei höchstens einem Drittel der Studenten tatsächlich, die sowas haben.
Es gibt ja auch Erfahrungswerte einfach, das
genau.
Ist mir klar, ja. Die Faktoren, die muss ich sagen, die habe ich auch von meiner Seite aus auch alle gesehen, weil ich eben weiß, das ist klar, man kann jetzt sagen, dann am Ende sparst du 2 Euro und das bedeutet eben, dass die AGDSN pro Nutzer 12 Stunden mehr arbeiten muss. Dann macht es natürlich vielleicht keinen Sinn, jetzt mal übertrieben gesprochen, aber das Problem ist ja auch, dass du jetzt, du hast ja in einem Verein auch immer eine Querfinanzierung. Also das heißt, jetzt querfinanzieren alle anderen X-Wohnheime eben die Gret-Paluka-Straße erstmal. Und bei dem Aufwand, der betrieben werden muss, finanziell und auch arbeitstechnisch, habt ihr ja auch dargelegt, um das auf WLAN umzustellen, ja, dann ist eben die Frage, wie weit kommt das dann bei den anderen Wohnheimen irgendwann an? Ja, also das, die Wundstraße, glaube ich, wann wird die das nächste Mal saniert? 2000 und
Da kann, glaube ich, niemand seriös ein Datum angeben.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall in der Zukunft. Ja.
Ein wenig.
Und dann ist natürlich die Frage, jetzt finanzierst du quer mit, aber nicht nur einen kurzen Zeitraum oder nicht einen mittleren Zeitraum, sondern vielleicht als Wohnheimnutzer eben wirklich einen sehr langfristigen Zeitraum von 10, 15 Jahren, wenn du so lange überhaupt studierst. Ja, das will ja eigentlich keiner. Und das ist immer so eine schwierige Frage, finde ich. Wie weit darf man da gehen? Ja? Weil es ist klar, es ist wichtig, Investitionen müssen getätigt werden. Man muss auch Fortschritt machen. Das finde ich auch klasse, ehrlich gesagt, dass da eben nicht nur an dem Erhalt der Systeme gearbeitet wird, eben, sondern auch am Fortschritt. Und das, denke ich, das darf man sich auch nie, darf man auch nie verwehren, dass ein Verein versuchen muss, die Leistung zu verbessern. Ja? Und das ist ein ganz, muss man auch sagen, ganz großes Lob an die AGTSN, die da in den Bereichen auch immer gearbeitet hat. Ja, also nochmal als Beispiel, viele wissen es jetzt nicht, vielleicht wer es hört, weiß es jetzt, es gibt auch eine Steam-Datenbank, ja, und eben, um den Traffic zu schonen, eben dann da für gewisse Updates von Steam direkt runterladen kann. Und das sind ja Sachen, die sind nicht selbstverständlich. Ja. Und das, denke ich, sehen auch die Leute, die das nutzen, sehen das auch. Aber eben der normale Student, der hat vielleicht sein Netflix-Account, den Account und den Account und für den ist jetzt die Frage, bezahle ich eben so lange mit. Ja, da, ich glaube, die WLAN-Ausbau, mit wie viel wurde der ungefähr beziffert in der 200.000, war das richtig jetzt?
Ich habe die ganz harten Zahlen jetzt nicht auf der Zunge. Das ist halt auch nicht, also vielleicht auch nochmal ein Aspekt, auf den wir eingehen können später, die generelle Planbarkeit von solchen Projekten ist natürlich auch ein Problem in der Hinsicht. Aber ja, es ist eine erhebliche sechsstellige Summe an der Stelle, was noch sehr darauf ankommt, ob wir selber anfangen, Kabel zu ziehen, weil uns das so wichtig ist, oder ob wir sagen, wir wollen es machen, aber irgendwie kostenschonend, dann dauert es halt länger. Genau. Deshalb ist diese, da jetzt eine konkrete Zahl festzuschreiben, halt auch nicht wirklich seriös möglich, sage ich mal. Der Weltmarkt auf dem Gebiet verändert sich auch in der Zeit. Also allein, wenn wir in 3 Jahren wieder gucken, welche Geräte am Markt sind, zu welchen Preisen, sieht das schon wieder anders aus. Aber worauf ich kurz eingehen wollte, dieses ganze Finanzierungsmodell, klar, also es war auch noch nicht immer so tatsächlich im Studentennetz, aber seitdem wir jetzt so eine gewisse Umstrukturierung weg von so einem starken Standortbezug zu einer so einer flächendeckenden anderen Arbeit vollzogen haben, ist es halt schon so, dass das Finanzierungsmodell klar ein Solidarmodell sozusagen ist, wie man es auch aus anderen Bereichen kennt. Keine Ahnung, das Studententicket, da bezahlt ja auch jeder gleich viel, außer man nur ist gar nicht da, weil man irgendwie Fernhörer ist, dann kann man sich es irgendwie streichen lassen. Aber ansonsten fragt da ja auch keiner, wie viel man mit welcher Bahn fährt. Ja. Genau, ist ein ähnliches Prinzip. Wir sind halt, wie gesagt, ja auch Teil der Studentenschaft. In dem Sinne gelten auch ähnliche Prinzipien für uns. Was ich da immer ein bisschen schwierig finde und weshalb ich das jetzt halt hier auch okay finde und das mitgetragen habe, ist natürlich das, also wir haben auch jetzt schon Wohnheime, die sich nicht selbst tragen. Die werden auch jetzt schon querfinanziert. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Straßennamen nennen, weil es aus meiner Meinung nach nichts bringt, aber es gibt halt Objekte, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht kostendeckend zu erschließen sind, weil irgendwie extra Technik da sein muss, weil die irgendwie geografisch schlecht liegen oder was auch immer, irgendwas mit dem Gebäude ist.
Vielleicht auch, weil sie irgendwie viel Leerstand haben und dann nicht immer alle Nutzer da sind.
Sowas auch. Natürlich, wir haben da ja auch keinen Einfluss darauf, wie viele Leute wirklich bei uns Mitglied werden und wer nicht und so. Genau. Und da ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, also man sieht ja dann auch ganz gut so in Deutschland, gerade wenn es um die Netzabdeckung geht, was das dann für Folgen haben kann, wenn so Gegenden oder dann halt in dem Fall einzelne Objekte dann völlig hinterm Stand der Technik zurückbleiben. Und da sagen wir jetzt halt auch, dass wir dann halt im Zweifelsfall das genauso querfinanzieren, weil wir halt sagen, nur weil der Student jetzt in dem Gebäude wohnt oder so, da kann er jetzt nichts für. Und das bepreisen wir an der Stelle ja genauso wenig.
Wir möchten halt langfristig möglichst allen Studenten, die bei uns Mitglied sind, den gleichen Service bieten und so, dass wir halt da nicht so viel Rücksicht drauf nehmen können, ob sich jetzt der Ort, an dem er wohnt, wirklich akkommodisiert für uns oder nicht.
Ja, ich glaube, so war es gerade von meiner Seite aus gar nicht gemeint. Also das ist, denke ich, genau der richtige Ansatz an der Stelle, weil es nützt nichts, eben zu sagen, wie gesagt, da ist Leerstand, dort machen wir keinen Service und da sind alle, da machen wir Service. Das bringt da an der Stelle nichts. Das ist auch nicht die Aufgabe des Vereins, denke ich, sondern die Aufgabe des Vereins ist eben, dass für jeden Studenten in den zugehörigen Häusern sicherzustellen. Ich denke damit nur, du hast wirklich eine sehr langfristige Investition ins WLAN. Das geht dann die verschiedenen Objekte reihum. Dann wird jedes Objekt ausgebaut. Aber ein höheres WLAN, also die Investitionen ins WLAN sind ja nicht nur die Einzelinvestitionen, sondern ihr kennt das ja, die Technik muss auch noch immer instand gehalten werden. Und da sehe ich persönlich als jemand, der von außen guckt, auch so eine Gefahr für so eine Aufwärtsspirale des Beitrags, weil du hast das erste Gebäude ausgestattet, dann stattest du das zweite Gebäude aus, ins dritte und dann muss das erste wieder zum Teil erneuert werden. Und das wird ja mit jedem Gebäude, wird ja der Betrag, wo du Erneuerungen neben dem Investitionen für das nächste Gebäude tragen musst, sehr hoch. Also, und das in Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass man den Router selber beschaffen kann, finde ich, ist es eine sehr, sehr schwierige Sache, das abzuwägen. Das hast du ja auch schon dargestellt. Und da gibt man sich schon in, denke ich, auch schon eine sehr, sehr wackelige Beine eben, weil es eben nicht absehbar ist. Wie viel kostet es dort? Wie viel kostet es dort? Ich meine, ihr kennt die Preise für die IT-Hardware jetzt, aber du hast ganz klar gesagt, wie sieht es in 3 Jahren aus? Ja? Und da muss ich sagen, muss man dann auch dran denken, dass desto höher der Beitrag wird, desto unattraktiver wird ja auch die AGDSN. Und desto eher trittst du vielleicht in einen Wettbewerb mit einem Drittanbieter vom freien Markt. Ja. Und da wäre es eben schade, wenn die AGDSN ihre tollen Leistungen, die sie schon bietet, eben dadurch abschwächt, dass vielleicht dann jemand sagt, na gut, ich wohne jetzt hier in der Dreier-WG, wir kennen uns alle gut, dann gehen wir zum Anbieter XYZ, da haben wir keinen Traffic. Ja. Also da, dass der Traffic, ich weiß, nochmal ein anderes Thema. Aber das gehört ja an diese Gesamtbetrachtung mit rein, weil der Einzelnutzer, der sieht das ja nicht. Ich wusste es in vielen Teilen jetzt auch nicht, bis ich mich da eingelesen habe, ja, weil es einfach wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Und da muss man wirklich beim Kunden oder beim Mitglied, beim passiven Mitglied, der wirklich nur das Internet beziehen will, der schaut die Faktoren, denke ich, sehr viel einfacher an, natürlich, als es dann jemand, ein Vorstand oder da jemand, der im Thema drin steckt, tut, ja.
Das waren jetzt viele Sachen. Also eine Sache, die du ja auch bestimmt gesehen hast, halt in den Überschlagsrechnungen, die wir halt angestellt haben, um überhaupt jetzt mal auf diesen Beitrag so irgendwie festlegen zu können, in dem Zwiespalt zwischen irgendwie, was sind die Projekte, die wir machen wollen, und wie sieht es tatsächlich mit der Finanzierung aus? Und also wir greifen da natürlich auch schon auf eine, ich meine, das Studentennetz gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Wir können da ja durchaus auf ein bisschen Erfahrungsschatz zurückgreifen und tauschen uns auch deutschlandweit mit anderen Netzen aus, etc. Und da gibt es ja durchaus Industrieerfahrung. Also ganz so unwägbar ist es jetzt nicht. Wir haben auch diese ganze Rechnung basiert in erster Linie auf einem Abschreibungszyklus oder Hardware-Tauschzyklus von 7 Jahren, was so was ja quasi Industriestandard ist, so mehr oder weniger, beziehungsweise für WLAN muss man zum Teil eventuell kürzere Zyklen ansetzen, weil halt Smartphones etc. einfach andere Lebenszyklen haben, leider Gottes. Und darauf basiert diese Rechnung jetzt auch schon. Also es ist jetzt tatsächlich, wenn man es mal jetzt ein bisschen historisch einordnet, ist tatsächlich jetzt das erste Mal ein Punkt erreicht, wo wir sagen, tatsächlich mit gutem Gewissen sagen können, dass wir irgendwie auch wirklich wissen, dass wir mit diesem, was heißt wissen können, aber dass wir wirklich eine solide Basis dafür haben, dass wir sagen können, mit diesem Beitrag können wir eine nachhaltige Finanzierung sicherstellen. In der Vergangenheit lief das tatsächlich relativ oft eher Pi mal Daumen, muss man sagen.
Das an der Stelle ist ja nichts Schlimmes auch, weil man muss immer dran denken, finde ich, an der Stelle ist ein Studentenverein, und ich habe vorhin auch gesagt, dass man braucht auch ein gewisses Fortschrittsdenken, weil es eben, das gehört einfach zum, ich denke mal, auch zum Willen des Akademikers dazu, sich weiterzuentwickeln, ja, in allen Bereichen. Und Weiterentwicklung bedeutet auch an der Stelle immer Risiko, und dass das in einem Studentenverein sicherlich nicht perfekt ausbalanciert ist, das ist klar. Ja, und das erwartet auch keiner, weil Fehltritte passieren überall, nicht nur, und den gab es ja nicht, und das muss man ja sagen, es ist ja, denke ich mal, bis jetzt immer sehr gut gelaufen, ja, und das merkt man auch in vielen Dingen, eben auch im Service, dass da eben auch über die 4 Jahre, die ich Mitglied bin, da nie einen negativen Moment erlebt habe. Nicht in dem, wie mit mir umgegangen wurde, als, sage ich mal, als, ich nenne es mal vorsichtig, Unwissender, also als jemand, der sich jetzt nicht mit dem Netzwerk auskennt, als auch in der Response-Time. Und das zeigt ja eben, dass da schon viel gute Arbeit geleistet wurde auch. Ja. Und da ist meine Angst gar nicht an der Stelle, dass da schlechte Arbeit geleistet wird, sondern dass man eben vorsichtig sein muss, dass man eben die gute Arbeit an der Stelle weitermachen. Dazu gehören eben solche kritischen Fragen einfach. Ja.
Auf jeden Fall. Ein Aspekt, also ich war ja auf dieser Sitzung, von der du das Protokoll gelesen hast, auf der Vollversammlung, war ich ja Sitzungsleitung und kam dementsprechend nicht so viel zum Reden, was auch völlig okay ist. Aber zum Beispiel ein so ein Aspekt, was man halt auch in so einem Protokoll immer schlecht rüberbringt, was du jetzt ja auch schon angesprochen hast mit der Innovation. Und was mir auch immer sehr wichtig ist, ist halt die Leute, die bei uns arbeiten. Und also ich meine, an vielen Stellen, vieles macht Spaß, aber manchmal ist es halt auch schon mehr Arbeit als alles andere. Das muss man auch ein bisschen im Blick haben. Die brauchen natürlich eine Motivation, das zu machen. Und da hatte ich an der Stelle auch so ein bisschen die Einstellung, dass wir halt, dass wir auch ja auch personell unser Überleben sichern müssen. Und an der Stelle braucht es dann halt auch mal
gewissen Reiz einfach.
Einen gewissen Reiz und so ein Aufhänger. Leuchtturmprojekt, ja. Sozusagen, genau, ein Aufhänger, mit dem wir auch kommunizieren. Also gerade halt natürlich sind wir vor allem, was die technische Arbeit angeht, natürlich so im Bereich der Fakultät Informatik und so, versuchen wir natürlich die Erstis dann auch zu erreichen und abzuholen. Und da ist natürlich wichtig, dass sie uns auch wahrnehmen und halt auch wahrnehmen als eine innovative Kraft, die irgendwie vorwärts geht. Ich meine, es man konnte das jetzt in der Vergangenheit ganz gut sehen. Das Studentenwerk hat ja auch einen Teil der Wohnheimsnetze betrieben und halt sehr auf einer sehr kosteneffizienten Basis sozusagen. Also quasi nach einem gewissen, also können Sie jetzt, weiß nicht, Minimalprinzip oder so nennen. Und die hatten halt dann enorme Probleme, überhaupt noch Leute zu finden, die das machen wollten, obwohl man dafür ja sogar eine feste Aufwandsentschädigung bekommen hat, was ja bei uns auch nicht der Fall ist. Das ist halt, das ist mir persönlich auch noch ganz wichtig an dem Projekt. Es sind halt also ein paar Aspekte, die so ein bisschen untergegangen sind. Was auch nicht zur Sprache kam leider, ist, wie lange eigentlich schon an diesem ganzen Themenkomplex gearbeitet wird. Also ich habe dann auch im Nachhinein nochmal das Protokoll gelesen und so, und ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn es so ein bisschen wie vielleicht eine fixe Idee oder sowas wirkt, weil so, also es liest sich so ein bisschen, als wäre das jetzt so Beitragserhöhung WLAN, so, aber so ist es ja auch nicht. Die Planungen daran laufen gefühlt schon, solange ich bei der AG bin, aber so handfest, glaube ich, so 2 Jahre.
Wir hatten schon ganz viele Teststellungen hier, wir haben super viel ausprobiert, welche Technik für uns am besten ist, welche Anforderungen wir erfüllen wollen, was für Ziele wir damit haben, was wir den Nutzern wirklich anbieten wollen in Services, auch in Kombination mit den WLAN. Und ich glaube auch so für den normalen, unwissenden Studentenbewohner, der jetzt sich nicht so mit dem Thema Netzwerk auskennt, ist vielleicht auch das WLAN ein bisschen zugänglicher, weil, glaube ich, jeder so weiß, wie man seinen Router neu startet, wenn er mal Faxen macht. Aber so die Blackbox-Netzwerkdose ist vielleicht nicht so zugänglich für den normalen Menschen. Und von daher ist halt so der Anreiz so, ja, unser Ziel ist es, WLAN auszurollen, wirklich ein ganz guter Catch, um mehr Interessenten zu finden und zu wecken.
Das sind halt auch die Technologien, die einfach für einen interessierenden Studenten im Zweifelsfall ein Stück weit interessanter sind.
Ja klar, das sind eben die Punkte, die Mitglieder ziehen. Ja? Die,
genau.
Ich sag ja, die braucht die AGDSN auch, weil eben eine studentische Selbstverwaltung auch eben immer bedeutet, einen gewissen Fortschritt zu implementieren an der Stelle. Und wenn das eben, da muss man an der Stelle, denke ich, immer noch ein bisschen geschickter vorgehen, wenn man so 2 Jahre daran arbeitet, eben die Ergebnisse auch regelmäßig ins Gespräch zu bringen. Ja? Und da sind auch viele Wege schon gegangen worden, mittlerweile mit der Facebook-Seite, dann eben mit die Internetpräsenz, die hat sich auch meiner Meinung nach stark verbessert, so 2013, als ich angefangen habe. Ja.
Ja.
Sind viele Dinge passiert und das ist der richtige Weg und natürlich dann auch die Chance zu ergreifen, wenn man eben dann denkt, man ist jetzt an dem Punkt, da was Neues einzuführen. Aber was man da wirklich beachten muss, ist immer, dass es in der Vereinsführung so eine unausgesprochene Regel ist, Beitragserhöhung gibt es, das ist kein Problem, aber lieber langsam und konstant als eben 40% oder mehr, ja? Weil das erschlägt auch einfach jemanden, weil man einfach als Mensch einfach so ist, dass die wenigsten das eben nachgelesen werden, sondern man schaut eben drauf und denkt, pff, das ist ganz schön viel.
Das war halt auch ein Anliegen, weil es sind halt nun mal vorwiegend Studenten im Studentenwohnheim, sodass es relativ oft passiert, dass wenn man jetzt zum Beispiel den Beitrag erhöht, das locker 2 Semester braucht, bevor jeder wirklich weiß, dass er jetzt zum Beispiel 3,50 Euro statt 3 Euro im Monat überweisen muss, sodass wir quasi auch wieder unseren Mitgliedern den Aufwand ersparen wollen, alle halbe Jahre ihre Dauerüberweisung zu ändern, sondern lieber immer einmal was erhöhen, um dann quasi zu vermeiden, dass sie jedes halbe Jahr neu überlegen müssen, was müssen wir jetzt eigentlich bezahlen.
Ich meine, ich weiß es gar nicht mehr, wann haben wir die Beitragsordnung umstrukturiert? Ich glaube, das war irgendwie Ende 2016 oder sowas.
Ja, das könnte so sein.
Hinkommen. Und der Fallout von dem Ganzen war schon nicht unerheblich. Also da gab es ja, also dadurch, dass wir an der Stelle dann ganz viele unterschiedliche Beitragssysteme vereinheitlicht haben, also da gab es ja zum Beispiel hier dann, also in der Wundstraße dann zum Beispiel die unglückliche Situation, dass sich das von 20 Euro auf 21 Euro geändert hat und wie lange wir noch wegen dieser einzelnen Euros irgendwie Leuten hinterherlaufen mussten, das war halt schon irgendwo, also nicht vertretbar.
Stand einfach nicht im Verhältnis Aufwand Nutzen, ja.
Und das ist halt, ich meine, also wir haben das uns durchaus überlegt, was dann irgendwie denn sonst ein sinnvoller Schritt wäre, Inkrement an der Stelle. Hätte man dann irgendwie 4,50 Euro machen sollen und dann irgendwann nochmal 50 Cent mehr, das ist halt auch, ja.
Also ich persönlich würde davon in der Situation jetzt davon weggehen, dass der Beitrag jetzt kommt und dass die AGTSN eine Richtung eingeschlagen hat, das ist klar und das gehört auch dazu, eben dann, sage ich mal, von der Vorstandsebene, von der AGTSN auch eine Richtung auch zu vertreten, auch gegen Leute, wie Kritiker wie mich, das gehört dazu. Und auch, dass man jetzt nicht sagt, weil eben 5 Leute dagegen sind oder vielleicht auch, lass es vielleicht ein Viertel sein, wer weiß wie viele, dass man da jetzt nicht sagt, wir planen es ab und alles bleibt, wie es ist. Ja, das macht keinen Sinn. Ich denke, wo man wirklich ansetzen muss, ist, und das ist die Kommunikation. Und da wurde wirklich schon, ich habe das gemerkt, da war ein Versuch da, das zu kommunizieren. Aber sowas muss man wirklich, und gerade in so Wohnheimen, wo eben wirklich viele Leute außen eingehen, auf einer großen Ebene zu kommunizieren und wirklich mit Zetteln, mit vielleicht sogar einem Einwurf und das einfach, da man sich wirklich informiert fühlt, weil wenn das eben dann auch, sag ich mal, so kurzfristig Schritt für Schritt kommt, sag ich gefühlt einen Monat vor der Vollversammlung, dann ist die Vollversammlung, dann ist beschlossen, das fühlt sich an, als passives Mitglied ohne Stimmrecht fühlt sich das an wie abgemachte Sache und jetzt hebt noch jeder die Hand in der Versammlung und dann ist das durch, ja. Weil eben dann vielleicht auch irgendwelche Ideengeber, die jetzt nicht aktiv auftreten, ja, da dann gar nicht tätig werden können, weil ein Monat als für einen Studenten einfach, so schnell ist er ja gar nicht drin, ja. Und es gibt, denke ich, genügend Leute, die Ideen haben. Und da ist aus meiner Sicht, ich kann die 3,50 Euro, da kann man sich, wie gesagt, drüber streiten. Aber ich denke erstmal, wenn man auf jeden Fall was macht, ist es auf jeden Fall erstmal nicht schlecht. Aber ich denke, was man besser machen kann, ist wirklich einfach eine breite Information. Und das ist, was ich aus meiner Erfahrung so der AGDSN mit an die Hand geben kann, ist wirklich versuchen, eben den großen Prozentsatz an Nutzern, die eben keine IT-Berührungspunkte außer ihren Laptop zu Hause und ihr Smartphone haben, dann wirklich auf einer breiten Ebene mitzunehmen. Und auch gerade da ist es wirklich wichtig, eben genau die Sachen zu erklären, wie die du mir eben erklärt hast. Ja, auch dann ist es auch, bedeutet es auch Arbeit an der Stelle, das runterzubrechen in einfache Sätze, ja, weil das ist komplex und mit jedem Punkt, den man anspricht, wird es noch komplexer. Aber gerade da kann man, denke ich, die Mitglieder gut erreichen, wenn man da, also da braucht man so eine Art, wir in der Wirtschaftswissenschaften, wo ich jetzt herkomme, nennt man das so schön Change Management, ja, also wenn du dann Wechsel hast, der muss eben auch geplant werden. Ja. Nicht nur der technische Wechsel, sondern auch der Wechsel in den Köpfen. Und gerade da kannst du dann sogar noch Mitglieder gewinnen, weil nämlich die Leute sagen, toll, da macht sich jemand Gedanken um meinen Dienst, ja, also da will nicht nur jemand Geld von mir, sondern ich habe wirklich eine enorme Steigerung und die vielleicht auch mal eine Phase anzeigen, wann könnte denn WLAN zu mir kommen? Ob das nun stimmt, das ist immer schwierig abzutakten, aber einfach nur so zeigen, wohin soll denn die Reise gehen? Dann können auch Leute verstehen, dafür zahle ich jetzt. Und das macht auch jeder dann am Ende auf seine Art und Weise gerne. Ja, der andere weniger, der andere mehr.
Ja, also der Wunsch, dass mehr Kommunikation zwischen den passiven Nutzern und den aktiven stattfindet, ist auch uns ein ganz großes Anliegen. Dazu gehört halt zum Beispiel dieses Podcast-Projekt, wo wir ungefähr einmal im Monat so ein paar Neuigkeiten erzählen, damit es halt nicht einfach nur immer in schwer zu lesenden Protokollen, die man übrigens auf der Website einsehen kann, feststeht. Also weil niemand will, glaube ich, in seiner Freizeit gerne endlos Protokolle lesen.
Genau, ja.
Sondern halt, also vor allem, also zum Beispiel auch jetzt dieser Podcast, um halt einfach angenehm nebenbei irgendwie so ein paar News mitzunehmen. Das ist halt so unser Ziel, weil wir halt auch selber merken, dass Kommunikation ganz wichtig ist und wir unsere Nutzer dann nicht hinten anhängen lassen wollen.
Genau, an der Stelle habt ihr gerade in der Wundstraße und in der Hochschulstraße und auch in der Kret-Paluka-Straße ein unheimliches, mächtiges Werkzeug, weil ihr habt nämlich die Pflicht von fast jedem Nutzer der AGDSN, dass er also maximal 1 Minute im Fahrstuhl verbringt. Und die wenigsten Leute machen im Fahrstuhl was anderes, als an die Wand zu schauen. Und da kann man eben eine kurze Info verteilen, eben ohne dass jetzt jemand ein gefühlter Mehraufwand oder dass man eben Papier verschwendet oder vielleicht E-Mails zuspammt. Das ist wirklich, denke ich, was man unbedingt nutzen sollte, weil eben gerade in den Hochhäusern, gerade in diesen alten Blöcken eben, da sind die Leute nur mal im Fahrstuhl und das 3-4 Mal am Tag.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich eine gute Idee, dass wir einfach in den Fahrstühlen immer.
Also unsere Erfahrung mit so Papieraushängen ist durchaus gemischt. Also man würde ja meinen, wenn man durch eine Eingangstür geht und vor einem auf Kopfhöhe hängt ein roter Zettel mit unserem Logo und irgendwas, würde man das schon lesen. Dem ist nicht so, kann ich definitiv sagen. Fahrstuhl könnte man natürlich nochmal probieren. Weiß ich nicht, ob das Stuwe das so ohne weiteres gut findet. Hashtag Brandlast, aber könnte man auf jeden Fall mal überlegen.
Ja, es gibt ja von der Mensa die Aushänge. Mhm. Und das ist ja auch, wie gesagt, immer nur zeitlich begrenzt. Ja. Also das ist ja nicht, dass ihr jetzt das ganze Jahr eure Gesichter da an die Wand hängen wollt, sondern wirklich nur mal gezielt eine Info.
Ja.
Und da gibt es, denke ich, die Möglichkeit. Und an der Eingangstür, da regnet es vielleicht kalt, gerade im Winter, da will man einfach schnell rein und dann hat auch keiner Zeit, das zu lesen. Aber da haben die Leute Zeit einfach zwangsweise, weil der Fahrstuhl eben nicht schneller ist, als er ist. Ja.
Man könnte ja auch mit der Mensa kommunizieren, dass man weiß, wann die immer ihre Zettel tauschen, dass man das koordiniert, dass sie einfach unter den Zetteln mit reinhängen.
Genau. Ein anderes Thema, was mich noch interessiert hat in dieser Vollversammlung, waren jetzt tatsächlich die Spesen für die Vereinsfeste, die da, sag ich mal, meiner Meinung nach sehr unvorteilhaft nur in einer Summe bekannt gegeben wurden, ohne wirklich gezielt mal darzulegen, was ist da überhaupt passiert mit dem Geld. Und das würde mich eigentlich interessieren, was ist damit passiert. Also 7.000 Euro ist erstmal viel.
Ja. Genau, da stand jetzt im Haushalt für 2018 ein Budget von, wir haben das nochmal aufgespielt, wir haben es umbenannt, aber egal. Ist jetzt egal, Technicalities. Genau, jedenfalls waren sowas wie 7.000 Euro dafür vorgesehen, da hast du recht. Dass das da so nur summiert steht und so, ich glaube, das ist ja sogar dann noch mal in einem noch größeren Budget aufgegangen. Ist jetzt nicht irgendwie böse oder intransparent gemeint, sondern das liegt an unserem aktuellen Budget-Haushaltssystem, was einem halt, wenn man das sehr klein aufsplittet an der Stelle, schnell Probleme machen kann, weil wenn man dann irgendwas nicht auf einen Euro stimmt, dann kann man auf einmal irgendeine Rechnung nicht mehr bezahlen oder so. Das wollen wir alle nicht. Aber wir können das natürlich hier ein Stück weit offenlegen, wo ich auch gerade kurz überlegen muss.
Also vielleicht, ich würde es gar nicht finanziell offenlegen, sondern einfach mal sagen, was damit passiert. Also es gibt einfach so interessante Sachen wie 7.000 Euro ist im Unterschied, wenn du damit 1.000 Leute mit einer Bratwurst beköstigst oder eben 10. Ja, also das muss man einfach nur, denke ich, dazu schreiben zu so einer Zahl. Und vielleicht, was ist da passiert im letzten Jahr? Ist ja auch interessant, weil Mitglieder sind ja eigentlich auch eventuell berechtigt, da teilzuhaben an manchen Dingen, nicht an allen, aber als passive Mitglieder vor allem. Ja.
Also da bin ich, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner. Na klar, du hast weil ich, also weil halt so das Öffentlichkeitsarbeitsbereich so mehr oder weniger mein Steckenpferd hier ist. Und die 7.000 Euro spalten sich auf zwei Veranstaltungen, die jährlich, also in der letzten Tradition jährlich stattgefunden haben. Davon gehen 2.000 Euro in ein Weihnachtsfeieressen mit dem Studentenwerk, also nicht mit dem Studentenwerk an sich, aber mit unseren Ansprechpartnern vom Studentenwerk, mit langjährigen Partnern, wo man dann mal Sachen anspricht, die man vielleicht jetzt in der Mail nicht so gut schreiben kann. Auch mit Admins, die beim Studentenwerk angestellt sind, in Wohnheimen, die wir vielleicht irgendwann übernehmen wollen, sich schon mal auszutauschen, wie ist die Technik, um halt einfach einen Rahmen zu finden und zu kommunizieren. Da teilt sich das Studentenwerk mit uns den Preis für die Veranstaltung, Hälfte-Hälfte, sodass das ein sehr fester Betrag ist, die 2.000 Euro, für halt ungefähr unsere 50 Mitglieder, die dann vielleicht anwesend sind. Und die restlichen 5.000 Euro sind für das aktuell jährlich stattfindende Jahresessen, zumindest war das in den letzten Jahren immer so ungefähr der Betrag.
Tendenz sinkend.
Vor 2 Jahren oder so waren es, glaube ich, noch mehr. Jetzt sind es noch weniger und vielleicht werden es dieses Jahr fast gar nicht so gefühlt. Das sind auch wieder 50 Mitglieder von uns, aber halt auch ungefähr nochmal genauso viele wieder Mitarbeiter des Studentenwerks, mit uns zusammenarbeiten, Ansprechpartner von Firmen, bei denen wir viel Informationen beziehen, bei denen wir unsere Technik beziehen, Mitarbeiter der TU Dresden, Ansprechpartner des Zentrum für Informations- und Hochleistungs-, also vom ZIH, Uni-Professoren, mit denen wir vielleicht Kooperationen machen, sodass Tutoren, Leistungen hier stattfinden können und Übungen. einfach alle so diese Menschen, mit denen man so in einem Jahr zusammenarbeitet, die mit der AG in Kontakt kommen, werden da eingeladen von uns, um auch wieder einen Rahmen zu schaffen, um zu kommunizieren. Wir haben das in den letzten Jahren immer weiter runterskaliert. Am Anfang war es wirklich noch ein sehr edles Essen im Hilton, glaube ich. Letztes Jahr war es schon nur noch ein Grillen und dieses Jahr wird es auch immer runterskaliert, weil wir halt auch selber sehen, unser Anliegen ist vor allem die Technik. Wir wollen nicht so viel Geld für irgendwie ein schickes Essen ausgeben, sondern halt auch in unserem Rahmen der studentischen Selbstverwaltung bleiben.
Ja, auch gegen ein schickes Essen hat auch keiner ein Problem mit, da bin ich mir sehr sicher. Ist eben nur wichtig, und das ist mal wieder bei dem Punkt Kommunikation, die Beträge, die sind am Ende egal, sondern das, was dahinter steht, ja?
Genau.
Und das muss eben wirklich einfach klar gesagt werden, weil ihr wisst das, man liest etwas und man hat dann immer ein Bild dazu und das Bild, das, wenn da nicht ein Gegenteil steht, dann bleibt das Bild auch im Kopf. Und das ist immer ein wichtiges Thema, denke ich.
Ganz wichtige Gruppe, die du noch vergessen hast, sind natürlich unsere Ex-Aktiven, unsere Alumni, die wir auch dazu einladen.
Erfahrungsträger sozusagen.
Genau, als studentische Organisation haben wir natürlich auch immer das Problem, dass wir den Erfahrungsaustausch schaffen müssen, den Generationenwechsel irgendwie vollziehen, die Studienzyklen und so sind ja auch eher kürzer geworden in letzter Zeit. Das heißt, da stehen wir auch vor dem Problem, dass wir natürlich, wenn wir so langfristige Projekte und so angehen müssen, natürlich da auch den Wissensaustausch schaffen müssen, damit die überhaupt über so eine lange Zeit umgesetzt werden können.
Genau, und wenn man das eben weiß, dann weiß man eben, das Geld, das geht nicht für Essen drauf, sondern für einen Transfer von Wissen. Und dann weiß man eben, es geht für den eigenen Nutzen drauf, weil man eben sagt, man weiß ja als Mitglied dann, wenn die jetzt dort eine Wissenslücke haben, dann wird doppelt bezahlt an viel teurerer Stelle in irgendwelcher Hardware oder irgendwelche Fehler zweimal gemacht. Und dann ist da, denke ich, auch jeder, der das liest, weiß dann ganz genau, das passt. Und an der Stelle, denke ich, da ist eben, denke ich, vor allem noch Verbesserungsbedarf, wie gesagt, in der Kommunikation. Und das entwickelt sich ja auch. Ja, das hat man, das merkt man, kann man immer nur wieder auf die Facebook-Seite verweisen. Das ist, like die alle am besten. Ja.
Folgt uns auf Twitter.
Ja.
Auf Twitter, ja. Das.
Ja, genau. Ja, vielleicht war das einfach bisschen ungünstig, dass wir damit jetzt quasi erstmal mit den, also über meine Zeit so beim Studentennetz war es mir halt auch wichtig, Transparenz war mir halt immer ein wichtiges Thema und bei manchen Sachen ist es halt erstmal einfach anzufangen, also sowas wie ein Protokoll ist halt quasi noch relativ schnell veröffentlicht. Es war vielleicht an der Stelle ein bisschen ungünstig, dass man halt da andere Aspekte nicht im gleichen Zuge mit berücksichtigt hat, ja.
Das ist eben so, wenn man so ein großes Projekt angeht und eine Beitragserhöhung einsetzt, dann gucken die Leute eben ganz genau hin. Und dann muss alles wasserdicht sein.
Ja.
An der Stelle, also dass das so im normalen Fluss der Jahre untergeht, aber wenn eben große Dinge geplant sind, muss eben vorher auch alles eben einfach dann auch hieb- und stichfest sein, dass eben der wirkliche Nutzer und das Mitglied auch an der Stelle sich wirklich ein allumfassendes Bild machen kann, was hier passiert die letzten Jahre und möchte das unterstützen. Da kann ich von meiner Seite auch sagen, sowas möchte ich natürlich auch unterstützen. Nur die kritischen Fragen, die sind mir da wirklich einfach wichtig, weil eben genau sowas, da eine Verbesserung nur eintreten kann, wenn jemand nachfragt. Wenn keiner nachfragt, dann erfahrt ihr auch in eurer Arbeit nicht, wo könnt ihr euch noch eine Spitze mehr verbessern und wo sind vielleicht noch Dinge, die ihr gar nicht beachtet habt, wo die vielleicht für Nutzer wichtig sind. Ja, das.
Klar, wir freuen uns immer an allen Stellen über Feedback. Auch mal, also ganz tolle Sache ist zum Beispiel, wenn die Leute einfach mal, wenn sie dann irgendwann halt Dresden verlassen und sich bei uns abmelden, ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn die Leute wenigstens mal dann irgendwie drunter schreiben, dass sie irgendwie, was sie jetzt gut fanden, dass sie es gut fanden, wie auch immer. Das freut man sich natürlich immer, wenn man sowas mal liest. Ansonsten mit Feedback war für uns teilweise, es ist halt auch eine zweischneidige Sache. Also gerade wenn es an Social Media geht, ich meine, total toll, dass du jetzt hier bist und da auf unsere Nachrichten reagiert hast. Vielen Dank nochmal dafür.
Gerne.
Ganz viel verhallt aber halt auch einfach, frisst unheimlich viel Zeit. Das ist für mich halt an der Stelle immer dann doch nochmal ein Problem. Also gerade so, wenn man jetzt auf unserer Facebook-Seite guckt und die Kommentare, die es dazu gab, da haben ja auf die meisten entweder Willi, unser Schatzmeister, oder ich geantwortet. Und auf die allerwenigsten von unseren Antworten kam überhaupt noch eine Reaktion. Wie viel dann davon dann jetzt überhaupt noch in den konstruktiven Prozess übergeht, ist halt die nächste Frage. Und da muss man halt irgendwo auch mal die Balance halten. Deshalb, also ja, ist halt auch immer viel Arbeit. Und ich muss halt auch zum Beispiel abschätzen, also ich habe halt auch noch eine Menge andere Sachen zu tun. Wenn ich die nicht erledige, kostet das Studentennetz im Zweifelsfall auch viel Geld. Da muss man natürlich auch immer Prioritäten setzen.
Also ich denke, dass da gerade Facebook in so einer Diskussion wenig oder fast gar nicht geeignet ist, um spezifisches Feedback zu ziehen. Mhm. Aber ich denke, es ist ein gutes Werkzeug, um eine gewisse Grundstimmung aufzufangen eben. Und dann eben kannst du als Vorstand eben dann von der Grundstimmung her für dich ableiten, wo es vielleicht nochmal lohnt, eben nochmal jemanden vielleicht zum Interview einzuladen oder an der Stelle nochmal dann in den Sprechstunden, da kommt der Nutzer zu euch, da kann man eben auch Gegenfragen stellen, nochmal kurz so kleine Stimmung auffangen und die Stimmung wird natürlich von den Mitgliedern an dich weitergeleitet. Und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, dann anhand von so einem groben Stimmungsbild eben dann vielleicht gezielt und mit geringerem Aufwand Probleme festzustellen. Ja. Also das ist, denke ich, da macht er schon richtig, dass man Facebook jetzt in der spezifischen Arbeit keinen Wert gibt, weil das also nicht so viel Wert gibt, das ist vielleicht hart gesagt, weil eben das auch eure Aufgabe nicht ist, jetzt mit jedes kleinste Problem und seine Ansichten der Welt zu diskutieren. Ja, das ist aber eben als Stimmungsbarometer vielleicht zu benutzen. Ja.
Genau, das, ich denke, da haben wir auch, das haben wir auf jeden Fall jetzt auch im Blick und lassen da ja auch mit Absicht die Kommentare offen.
Genau,
ja. Gerade für sowas, ich meine, wir könnten es ja auch einfacher machen und einfach zumachen und sagen, schreibt uns doch eine E-Mail, wenn ihr was wollt. So ist es ja auch nicht, weil das dann halt oft wieder zu hoch die Hürden setzt. Also eine E-Mail zu schreiben, merken wir halt, ist für viele dann doch anstrengender. Genau. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel ja unsere, kann man uns auf Facebook halt keine Nachrichten schreiben. Das ist aber halt vor allem ein Datenschutzding und damit wir unseren Support-Abläufe geregelt bekommen, ist halt genau so eine Abwägung. Ja.
Okay, ich glaube,